Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Der Zieleinlauf wird auf den Tag heute in 2 Monaten sein. Das haben wir gestern erfahren, was noch offen war. Wer überhaupt alles auf die Strecke geht bei dem Rennen um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer an der Spitze der CDU. Da ist Ex-Minister Norbert Röttgen vergangene Woche ja schon als erster Kandidat vorgeprescht. Nun sind auch die Konkurrenten 2 und 3 aus den Startblöcken gekommen. Nach 2018 geht der ehemalige Fraktionschef Friedrich Merz also nun offiziell noch einmal in die Spur. Und diesmal kämpft auch Armin Laschet mit um den Sieg. Und der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der hat einen Laufpartner. Gesundheitsminister Jens Spahn will Laschet Rückenwind geben und stellt damit überraschend eigene Ambitionen zurück. Zum Einstieg ins Rennen um die Spitze gab es auch gleich erste Positionierungskämpfe. Nachdem Merz seine Ankündigung für 11 Uhr geplant hatte, starteten Laschet Spahn kurzfristig 1,5 Stunden früher. Gabor Hallas.
Sie sind ein Team, zumindest ein kleines. Armin Laschet und Jens Spahn überraschen heute Morgen alle.
Es kann nur einen Parteichef geben. Das bedeutet auch, dass jemand zurückstecken muss.
Wir können und müssen unsere Partei und unser Land wieder zusammenführen.
Der eine Chef und vielleicht mal Kanzler, der andere Stellvertreter. Wir sind ein Team, Ihre Botschaft. Und dann kommt er, Friedrich Merz. Die Nummer 2 sein ist nicht seine Lieblingsrolle.
Ich spiele hier auf Sieg und nicht auf Platz. Ich bekomme so viel Zustimmung in der Öffentlichkeit. Ich schaue ja auch auf meine Umfragen. Also das ist jetzt nichts, was mich jeden Tag beschäftigt. Aber ich schaue ja auch hin, wie die Zustimmung in der Bevölkerung ist.
Ein Team, das einen möchte, will das die CDU oder lieber eine konservative Führungsperson?
Ist Friedrich Merz Stand heute teamfähig?
Also Noten erteilen wir jetzt nicht über Mitbewerber.
Wir haben ab heute die Alternative zwischen Kontinuität und Aufbruch und Erneuerung. Ich stehe für Aufbruch und Erneuerung der CDU.
Es ist ein Tag, um zwischen den Zeilen zu lesen. Und da findet sich heute fast Spott über die Teamidee.
Mir steht es nicht zu, die beiden jetzt persönlich zu bewerten. Aber ich sag mal, im richtigen Leben würde man vielleicht von einer Kartellbildung zur Schwächung des Wettbewerbs sprechen, nicht? Aber das ist völlig in Ordnung und legitim, dass die beiden das machen.
Der Machtkampf ist eröffnet und der Ausgang völlig offen.
Wir brauchen alle Flügel, wir brauchen alle Kräfte auch in der Union, um bei der nächsten Bundestagswahl auch erfolgreich zu sein. Und dafür steht Armin Laschet an der Spitze, dafür steht aber auch Jens Spahn. Ich hätte mir gewünscht, dass auch Friedrich Merz sich in ein solches Team mit einbinden lässt.
Die eher konservative Junge Union will sich noch nicht festlegen und erst ihre Mitglieder befragen.
Wir werden dieses Votum des Parteinachwuchses dann auch kundtun und veröffentlichen und wünschen uns natürlich, dass das auch einbezogen wird bei den 1001 Delegierten, dass sie danach auch ihre Zukunftsagenda ausrichten, dass sie danach auch ihre Zukunftsentscheidung ausrichten.
Die jüngste Krise der CDU, ausgelöst wurde sie im Osten. Der Thüringer Landesverband tanzt der Parteispitze auf der Nase herum. Die Kandidaten aber kommen aus dem tiefen Westen und wetteifern nun, wer ist der größte Ostversteher?
Das gehört mit zum Zusammenführen, dass auch Ost und West in Deutschland sich gegenseitig verstehen. Dass vielleicht auch mal Schulklassen in die neuen Länder fahren und Jugendliche dort kennenlernen und nicht überall in die Welt schwirren, aber vielleicht noch nie in Leipzig und in Dresden und in Rostock waren.
Ostdeutschland ist anders. Sie haben eine andere Geschichte, sie haben eine andere Demokratieerfahrung, die ist sehr viel kürzer. Sie haben andere Erfahrungen mit autoritären politischen Systemen, mit 2 Systemen. Man muss respektieren, dass dieser Teil unseres Landes in großen politischen Fragen, auch gesellschaftspolitischen Fragen, anders denkt.
Und dann ist da noch die Frage, Team hin oder her, hat die CDU eigentlich gar keine Frauen für die Spitze?
Das ist nun nicht so, dass die CDU in den letzten Jahren nicht mehr als jede andere Partei in Deutschland Frauen in verantwortlichen Positionen hatte. Die erste Bundeskanzlerin dieser Republik, die erste Verteidigungsministerin, die wiederum als Nachfolgerin erneut eine Frau hatte.
Im Falle meiner Wahl werde ich der Partei in jedem Falle eine Frau als Generalsekretärin vorschlagen.
Wenn Sie genau schauen, sind Armin Laschet und ich in mancherlei Hinsicht auch diverser als nur, da sitzen zwei Männer. An der einen oder anderen Stelle sind schon Westfalen und Rheinländer.
Ja, das meintest du jetzt.
Es ist ein Streit auf offener Bühne um Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur. Das, was die CDU eigentlich vermeiden wollte.
Da herrscht also Redebedarf und deshalb gleich live in der Sendung ein Interview mit Armin Laschet. Zuvor ein Gespräch mit Friedrich Merz dazu, das ich am Abend geführt habe. Guten Abend, Herr Merz.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Eigentlich sollte heute Ihr großer Aufschlag sein. Jetzt stiehlt Ihnen das Team Laschet-Spahn die Show, in dem beide gemeinsam antreten. Und Sie stehen da als derjenige, der nicht im Team spielen will. Kalt erwischt?
Nein. Also ich habe damit gerechnet, dass Armin Laschet und Jens Spahn auch gemeinsam versuchen, diesen Weg zu gehen. Ich habe mit beiden ja in den letzten Tagen häufig gesprochen und auch gesagt, dass ich mich am Montagabend entscheiden möchte, zu kandidieren. Und das habe ich heute bekannt gegeben. Und das ist ein offener Wettbewerb und das ist gut für die CDU.
Aber Sie wollten da nicht mit im Team spielen?
Es war immer eine Diskussion über die Frage Team. Die hat eine Rolle gespielt, keine Frage. Aber es geht natürlich auch um die Frage, wer das Team führt. Und es kann nur einer führen. Und ich habe gesagt, dass ich selbstverständlich bereit bin, auch mich mit Teamgedanken anzufreunden. Aber Armin Laschet hat den Anspruch erhoben, dieses Team zu führen. Ich auch. Und jetzt gehen wir gemeinsam in den Bundesparteitag am 25. April hier in Berlin.
Sie wollten ja schon einmal das Team führen und die letzte Wahl zum CDU-Chef, die haben Sie ja schon verloren. Warum sollte es diesmal klappen, wo Ihre Kontrahenten Ihre Kräfte nun sogar bündeln?
Ich habe bei der Wahl 2018 48% der Stimmen der Delegierten auf dem Bundesparteitag in Hamburg bekommen. Und diese 48% und viele andere mehr in der Partei haben von mir erwartet, dass ich mich weiter engagiere. Das habe ich in den letzten 15 Monaten getan. Und wenn ich die Umfragen, die es ja nun in vielfältiger Form gibt, richtig interpretiere, dann ist eine Mehrheit der Parteimitglieder, aber auch eine Mehrheit in der Bevölkerung der Meinung, dass es richtig wäre, wenn ich den Vorsitz der CDU jetzt übernehme. Und deswegen fühle ich mich ermutigt, ermuntert, auch durch diese Wahlergebnisse oder durch diese Umfrageergebnisse. Und deswegen werden wir jetzt auch in diesen Parteitag gehen und bis dahin uns der Partei noch einmal zeigen und genau über die Fragen reden, die die Partei auch interessiert.
Aber die Umfragen, die sehen Sie immer als Einzelkandidaten. Jetzt werden ja die beiden Unterstützerkreise zusammengelegt bei Herrn Laschet und Herrn Spahn. Aber sprechen wir über diesen Machtkampf, der jetzt ansteht. Der droht doch, die Partei zu zerreißen. Warum riskieren Sie das? Keine Angst, dass die Partei Sie jetzt zerfleischt bei der Frage, welcher Kurs angeschlagen werden soll?
Nein, Herr Zamperoni, das habe ich nicht. Das ist doch kein Machtkampf, sondern das ist eine Richtungsentscheidung. Und ich habe darüber ganz offen und auch sehr freundschaftlich mit Armin Laschet in den letzten Tagen gesprochen. Und wir haben an dieser Stelle eine unterschiedliche Auffassung. Armin Laschet ist, und ich glaube, ich darf das sagen, ohne ihm zu nahe zu treten, der Meinung, dass wir das im Wesentlichen weiter so machen sollten wie bisher. Ich bin der Meinung, dass wir in verschiedenen Fragen den Kurs korrigieren müssen, dass die CDU auch Aufbruch und Erneuerung braucht. Und vor dieser Alternative steht die Partei, vor dieser Alternative stehen die Delegierten auf dem Bundesparteitag in Berlin und diese beiden Alternativen haben Personen, Armin Laschet und Friedrich Merz.
Und Friedrich Merz steht für einen eher konservativen und eher rechter gerichteten Kurs.
Auch das ist falsch. Ich stehe dafür, dass die CDU ihr Spektrum wieder verbreitert. Ich stehe dafür, dass wir auf der Basis unseres gemeinsamen politischen Fundaments auch die Liberalen, die wertkonservativen Wählerinnen und Wähler in Deutschland, die wir in den letzten Jahren ja nun eindeutig und klar verloren haben, zurückgewinnen, dass wir auch junge Leute zurückgewinnen. Deswegen habe ich als ersten Punkt heute Morgen in meiner Pressekonferenz in Berlin gesagt, wir brauchen einen neuen Generationenvertrag. Wir dürfen nicht weiter Entscheidungen zulassen und treffen zu Lasten der jungen Generation. Und hier gibt es in der Tat zwischen Armin Laschet und mir Unterschiede, nicht in unserer gemeinsamen Zugehörigkeit zur Christlich-Demokratischen Union, wohl aber in der Frage der Ausrichtung dieser Partei für die nächsten Jahre. Und darüber muss die Partei entscheiden. Das kann und will ich ihr nicht ersparen.
Sie haben aber auch gesagt, Sie möchten zum Beispiel AfD-Wähler zurückgewinnen. Und glauben Sie, die können Sie zurückgewinnen, wenn Sie die Partei weiter nach rechts rücken? Dann wählen die doch lieber das Original. Das ist doch dann auch ein Bruch mit der Ära Merkel.
Das ist eine Interpretation meiner Aussagen, die ich absolut nicht teile, Herr Zamperoni. Ich habe
aber Ihre Anhänger, Ihre Fans wünschen sich ein konservativeres Profil, das mehr in die Richtung geht.
Es gibt niemanden in der CDU, der eine Rechtsverschiebung der Partei möchte. Aber es gibt viele in der CDU, Mitglieder, Wähler, die der Meinung sind, dass der Kurs der letzten Jahre uns zu viel Wählerinnen und Wähler gekostet hat und die Wahlergebnisse bis hin zu dem Ergebnisse am letzten Sonntag in Hamburg zeigen ja, dass diese Analyse nicht so ganz falsch ist. Wir liegen mittlerweile in den Umfragen, wenn man die CSU herausnimmt, bei rund 22%. Wenn wir jetzt bei 38 lägen, würde ich sagen, okay, die Argumente sind ernst zu nehmen. Aber so wie wir gegenwärtig dastehen, haben wir doch ganz offensichtlich in alle Himmelsrichtungen Wählerinnen und Wähler verloren, Mitglieder übrigens auch. Und deswegen möchte ich antreten mit der Zusage, wir holen einen großen Teil dieser Wählerinnen und Wähler zurück. Das ist kein Rechtsruck, sondern das ist zurück in die Mitte und zurück dort, wo die Stammwähler der Union mal waren und wo sie leider uns verloren gegangen sind.
Dann haben Sie eine andere Definition von Mitte wahrscheinlich als Ihre Parteikollegen vielerlei Hinsicht. Aber schauen wir mal in alle Himmelsrichtungen, die Sie gerade angesprochen haben, um Auswege aus der Situation beispielsweise in Thüringen zu finden, die ja auch künftig drohen könnten in Ostdeutschland. Müssten Sie als potenzieller CDU-Chef dann nicht die Linie zur Linken in der Partei neu überdenken?
Die Lage in Thüringen ist Gott sei Dank nicht vergleichbar mit vielen anderen Bundesländern. Wir haben eine schwierige Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor uns. Ich rechne trotzdem nicht damit, dass es zu einem vergleichbaren Ergebnis kommt. Wenn das denn so sein sollte, müssen wir die Konsequenzen aus Thüringen ziehen und die lauten klar und eindeutig. Wenn wir vor der Wahl zusagen, und ich halte diese Zusage für richtig und notwendig, einen Ministerpräsidenten von der Linkspartei nicht mitzuwählen, dann muss es bei dieser Zusage auch nach den Wahlen bleiben. Da hätte man allenfalls über eine Enthaltung im dritten Wahlgang nachdenken können, aber nicht in dieser Form, dann Herrn Kemmerich zusammen mit der AfD zu wählen. Das war ein schwerer strategischer Fehler, das war ein Tabubruch und für den wird die CDU in Thüringen leider einen Preis zu bezahlen haben, jetzt bei baldigen Neuwahlen oder spätestens im April des nächsten Jahres. Aber daraus müssen wir für die ganze Partei Konsequenzen ziehen, das darf sich nicht wiederholen.
Aber eine Öffnung nach links, zumindest eine Differenzierung, ist nicht ausgeschlossen?
Nochmal, wir grenzen uns ja nicht ab, indem wir sagen, nicht nach links, nicht nach rechts. Die CDU muss ihren eigenen Kurs wiederfinden. Wir sind die christlichen Demokraten der Bundesrepublik Deutschland. Und wir messen uns weder an der AfD noch an der Linkspartei noch sonst an irgendjemandem. Wenn diese große Volkspartei überleben will und wenn sie eine Zukunft haben will, dann muss sie selbst wieder den Kurs bestimmen, dann muss sie selbst die Themen auch wieder bestimmen in der Bundesrepublik Deutschland. Und ich finde, das haben wir in den letzten Jahren zu wenig getan. Ich stehe dafür ein, dass wir das wieder mehr tun.
Sollten Sie Parteichef werden, wie lange wird Angela Merkel dann noch Kanzlerin bleiben?
Die Bundeskanzlerin ist gewählt bis zum Ende der Wahlperiode des Deutschen Bundestages. Die endet im September 2021 und selbstverständlich gilt, dass sie bis dahin auch im Amt ist. Und was daraus folgt und welche Schlussfolgerungen es insgesamt aus einer Wahl meiner Person für den Parteivorsitz der CDU gibt, darüber werden wir beide in der gebotenen Sorgfalt und mit der gebotenen Verantwortung sprechen.
Aber die Trennung von Parteispitze und Kanzleramt, an der ja auch AKK gescheitert ist, das halten Sie anderthalb Jahre aus?
Das denke ich schon. Wir bewegen uns jetzt zu auf die nächste Bundestagswahl. Das war 2018 anders. Wir sind jetzt anderthalb Jahre vor der nächsten Bundestagswahl. Und die CDU wird sich dann unter meiner Führung sehr viel stärker auf die Zeit nach der nächsten Bundestagswahl konzentrieren. Und ich gehe davon aus, dass große Teile des Koalitionsvertrages dann auch abgearbeitet sind. Und dann wird es zu solchen Konflikten nicht mehr kommen.
Friedrich Merz, vielen Dank für Ihre Zeit nach Berlin.
Bedanke mich bei Ihnen.
Und damit gleich weiter zu Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, den ich in seiner Heimatstadt Aachen begrüße. Guten Abend, Herr Laschet.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Die Überraschung mit dem Duo Laschet-Spahn ist Ihnen gelungen heute. Haben Sie sich das alleine nicht zugetraut?
Ich habe in den letzten Tagen viele Gespräche geführt, damit wir mit einem Team antreten, damit alle Richtungen in der Partei sich auch wiederfinden. Deshalb habe ich bis zum Ende auch mit Friedrich Merz gesprochen, um zu erreichen, dass die gesamte Breite und Vielfalt der Volkspartei sichtbar wird. Und Jens Spahn war bereit, an dieser Teamlösung mitzuwirken. Er hat in vielen Fragen auch schon mal andere Positionen vertreten als ich. Er setzt andere Akzente. Und ich glaube, das ist das, was Volkspartei braucht.
Solange Sie Koch und nicht Kellner sind, aber jetzt hat die Partei genau die Kampfabstimmung, die Sie ja auch vermeiden wollten, weil es die Partei zu zerreißen droht. Warum haben Sie denn da nicht nachgegeben und eigene Ambitionen hinten angestellt, so wie jetzt auch Jens Spahn?
Ich bin doch jetzt schon Teil des Teams. Ich bin seit Jahren stellvertretender Bundesvorsitzender. Ich regiere das Land Nordrhein-Westfalen. Also es ist ja nicht so, dass ich vom Himmel geschneit wäre, sondern ich bin ja schon Teil der Partei. Und insofern habe ich Verantwortung getragen. Jetzt geht es nur um eine andere Frage. Und das hat ja Friedrich Merz gerade bei Ihnen deutlich gemacht. Er will diese Entscheidung zu einer Richtungsentscheidung machen. Und in dieser Richtungsentscheidung kämpfe ich dafür, dass die CDU die Volkspartei in der Breite bleibt, die wir sind. Die Partei der Mitte. Und darüber werden wir dann diskutieren.
Weil Sie es sagen, Friedrich Merz hat Sie im Interview eben quasi als den Weiter-so-Kandidaten bezeichnet. Stimmt die Beschreibung?
Es ist eine Absurd. Es ist ja geradezu absurd, denn es wird ja alles anders. Wir werden nach 15...
Sie stehen also doch nicht zu dem Kurs der Kanzlerin?
Pass mal auf, es geht, die Kanzlerin wird ihr Amt beenden. Und dann beginnen die 20er Jahre. Dann beginnt eine neue Zeit. Dann beginnt Aufbruch. Dann beginnt vieles möglicherweise, sehr wahrscheinlich sogar in einer völlig anderen Koalition als in einer großen Koalition. Und insofern ist das ein ganz neues Modell. Und ich will die Erfahrungen, die wir hier in Nordrhein-Westfalen gemacht haben, wo in meinem Kabinett der Chef der Mittelstandsvereinigung und der Chef der Arbeitnehmerflügel vertreten ist, wo es einen Innenminister gibt, der den Rechtsstaat durchsetzt, diese Vielfalt, die Volkspartei ausmacht, die brauchen wir auch in Berlin. Die ist derzeit nicht erkennbar und das wird die Zeit nach 2021 sein. Wir brauchen neue europäische Vorschläge. Ich könnte jetzt ein endloses Kapitel aufmachen, was mit einer neuen Kanzlerschaft ab 2021 verbunden ist. Aber das heißt doch nicht, dass wir schlecht reden müssen über die letzten 15 Jahre, in denen Angela Merkel regiert hat, die von den Deutschen hoch geschätzt ist und die CDU immer in Wahlsiege hineingeführt hat auf der Bundesebene, was ja eher ungewöhnlich ist, dass man so häufig und so oft Bundestagswahlen gewinnt, 2013 fast mit absoluter Mehrheit.
Aber Herr Laschet, dann hätten Sie sich doch mit Herrn Merz doch irgendwie auch einigen können. Der will ja auch Aufbruch und Veränderung und sich jetzt etwas neu orientieren in der Zukunft.
Nein, Herr Merz hat eben gesagt, er will den Kurs der CDU verändern. Da werden wir in den nächsten Wochen sicher hören, wo er den verändern will. Ich glaube nicht, dass wir bei der AfD allzu viele Wähler zurückgewinnen können. In Nordrhein-Westfalen liegen die bei 7%. Jetzt am Wochenende in Hamburg haben wir an die AfD 1.000 Stimmen verloren. Aber wir haben 18.000 Stimmen verloren an SPD und Grüne. Und wir müssen um die bürgerliche Mitte ringen. Die müssen wir gewinnen für die Union. Und deshalb, der AfD sagt man den Kampf an. Das ist die richtige Methode. Aber um sie zu werben, ihre Themen zu besetzen, sich von denen eine Agenda bestimmen zu lassen, das ist nicht mein Stil. Mein Stil ist, in der Mitte mit guten Argumenten Wahlen gewinnen. Und das war bisher erfolgreich. Und ich glaube auch, das ist in Zukunft erfolgreich.
Da grenzen Sie sich ab. Aber hat Herr Merz nicht recht damit, dass sich da doch was ändern muss? Auch Sie sprechen ja die Wahlergebnisse an. Kommt die Begeisterung für ihn bei seinen Anhängern und an der Parteibasis nicht auch genau davon, dass er Ihnen ein klares Profil mit entschlossener Führung weg von der Mitte verspricht?
Ja, aber da müssten Sie mir jetzt mal sagen, bei welcher Position er etwas vertritt, was den Kurs verändert. Also ich mache bei uns eine Politik für das Industrieland, industriepolitische Maßnahmen, den Mittelstand stärken, klaren Kurs der inneren Sicherheit. Das ist ja die Politik in Nordrhein-Westfalen, die ich nicht theoretisch entwerfe, sondern die wir Tag für Tag machen. So, und wer da sagt, er will das anders machen, der muss das dann mal vortragen und dann kann die Debatte beginnen.
Aber, bei der Debatte geht es ja auch viel um Führungsschwäche. Das ist ja auch ein bisschen die Richtung, die vorgegeben wird. Und da legen viele in der CDU ja auch das Thüringen-Desaster als ein Zeichen von Führungsschwäche aus. Wie soll es da Ihrer Meinung nach in Thüringen weitergehen?
Ja, das Thüringen-Desaster beschreiben Sie wohl richtig. Das hätte nie passieren dürfen.
Ja, aber wie könnte jetzt eine Lösung aussehen, wo es passiert ist?
Ja, jetzt ist es nun schon 5-mal verfahren. Die beste Lösung wären Neuwahlen. Ich höre jetzt, dass bald wieder eine Wahl zur Ministerpräsidentin angesetzt ist. Und die CDU hat Grundsatzbeschlüsse, wie man sich bei solchen Wahlen verhält.
Die bleiben auch so? Da ist nicht ein bisschen mehr Flexibilität drin?
Naja, Herr Ramelow kann doch ins Amt kommen ohne die CDU. Die CDU hat die Wahl verloren und ist Opposition. Insofern, jemand zu sagen, du musst jetzt jemand wählen, von dem du eigentlich denkst, er macht die falsche Politik.
Ja, da wird es ja welche geben in Thüringen bei der CDU, die sagen, warum wählen wir jetzt nicht? Und es ist ja genau das, was den CDU-Land dort so aufgestoßen ist, dass es auf dem fernen Berlin da Befehle kommen ohne einen Lösungsvorschlag. Sie sind doch Pragmatiker. Was sollen die denn jetzt machen? Sollen die sich enthalten? Sollen die sich opfern?
Herr Ramelow kann in 3 Wahlgänge gehen. Und im 3. Wahlgang ist er Ministerpräsident einer Minderheitsregierung. So ist die Verfassung in Thüringen meiner Kenntnis nach.
Na gut, wenn Sie dann aber auf Ihre eigene Wahl blicken, wenn Sie Chef werden, dann soll Angela Merkel ja noch 1,5 Jahre Kanzlerin bleiben. Sie stehen also für eine Erneuerung auf Raten?
Also ich werde mich darauf konzentrieren, ein Bild für die Partei zu entwerfen in die 20er Jahre. Ich habe es am Anfang gesagt, ein neuer Kanzler wird im Jahr 2021 gewählt werden. Und insofern lohnt das alle Anstrengungen, genau darüber nachzudenken, alle einzubinden, die da mitgehen wollen, auch mit ihren unterschiedlichen Ideen. Und das bedeutet, dass die Bundestagsfraktion heute aktuelle Politik macht, dass die Bundesregierung, die Bundesminister ihren Koalitionsvertrag erfüllen mit der SPD. Und ich habe ein anderes Modell in Nordrhein-Westfalen. Ich habe eine andere Idee für die Zeit nach 2021.
Muss ich Kanzler werden?
Da werde ich dann meine Akzente setzen. Die Kanzlerschaft besprechen wir mit der CSU zusammen. So ist es gute Tradition. Und das werden wir dann in aller Ruhe vorbereiten.
Und wer ist für Sie der größere Gegner auf dem Weg dorthin? Friedrich Merz oder Norbert Röttgen?
Das kann man nicht sagen. Ich werbe für meine Ideen. Das ist ein Angebot der Mitte an die Delegierten. Und die werden sich dann entscheiden, wen sie da wählen. Und welcher Politikansatz sie mehr überzeugt.
Okay, dann können wir zum Schluss noch zu einer Frage, zu einem anderen Thema, das nichts mit der CDU zu tun hat direkt. Denn kurz vor der Sendung wurde bekannt, dass es nun auch einen Corona-Fall in Nordrhein-Westfalen geben soll, in Erkelenz. Können Sie dazu schon was sagen und welche Maßnahmen werden in NRW nun getroffen?
Ja, ich bin davon in der Tat am heutigen Abend von den zuständigen Behörden unterrichtet worden, dass es einen solchen Verdachtsfall gibt. Der Gesundheitsminister ist in engem Kontakt zum Landrat des Kreises Heinsberg, wo der Fall sein soll. Die ersten Maßnahmen vor Ort sind gefasst worden. Und was jetzt in den nächsten Stunden passiert, wird der Gesundheitsminister sehr zeitnah, nachdem dann alle verfügbaren Informationen wirklich ausgewertet sind, auch der Öffentlichkeit vorstellen.
Wir werden es weiter beobachten. Vielen Dank, Armin Laschet, nach Aachen.
Bitteschön.
Ja, zum Coronavirus in Deutschland gleich mehr. Zunächst aber noch ein Kommentar zum Rennen um den CDU-Vorsitz von Christian Schwiezer vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Das war clever, von Armin Laschet Jens Spahn einzubinden. Jetzt heißt es 2 gegen 1, Team gegen Solist. Auch wenn Merz das Gegenteil behauptet, die Überraschung war ihm anzusehen. Auch strategisch ist Laschet ein kluger Schachzug gelungen. Spahn auf dem Beifahrersitz sichert ihm Stimmen bei den Jungen in der Partei, den Konservativen und dem eigenen Landesverband. Ohne die Hausmacht Nordrhein-Westfalen wird niemand Chef im Konrad-Adenauer-Haus und schon gar nicht Kanzler. Aber auch Merz sammelt fleißig Unterstützer. Doch nicht jeder will ihm folgen. Das Merz-Problem, seine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, kein Teamplayer. Merz wäre der offene Bruch mit der Kanzlerin. 15 Jahre Angela Merkel haben auch die Partei verändert. Jahrelang hat sich die CDU Stimmen von SPD und Grünen geholt. Die Mitte verschoben. Mit Laschet und Spahn könnte das so bleiben. Auf der anderen Seite dürfte es für das Tandem schwerer werden, AfD-Wähler zurückzugewinnen. Mit Laschet? Kaum vorstellbar. Mit Spahn? Vielleicht. Die Thüringen-Krise hat gezeigt, was der CDU im Osten droht. Mit ein paar Klassenfahrten dorthin, wie Laschet es vorschlägt, wird es kaum gelingen, die AfD auf Distanz zu halten. Ob Merz das kann? Bisher ist das nur ein Versprechen. Zumindest ist er in den letzten Monaten immer wieder durch Ostdeutschland getourt. Wenn er von Augenhöhe spricht, glaubt man es ihm dort auch. Wer kann die Enden wieder zusammenbinden? Wer verliert, darf sich hinterher keine Fouls mehr von der Seitenlinie erlauben. Wer gewinnt, muss die Partei einen. Die CDU steckt in einer schweren Krise. Sie braucht einen, der nicht nur vom Versöhnen spricht, sondern es auch kann.
Die Meinung von Christine Schwiezer. Ob Mundschutz wirklich sinnvoll ist gegen das neuartige Coronavirus, das wird von Experten angezweifelt. Aber gerade deshalb für diese Szene aus dem italienischen Unterhaus in Rom vor Augen, wie alarmiert die Politik nicht nur dort ist. Das Virus breitet sich weiter aus. Mittlerweile ist es in 11 europäischen Ländern angekommen, oftmals nur vereinzelte Fälle. Aber auch bei uns in Deutschland kamen heute 2 dazu. Den Fall aus Nordrhein-Westfalen, den haben wir ja gerade im Interview mit Armin Laschet angesprochen. Bei einem zweiten Fall handelt es sich um einen Baden-Württemberger, der gerade in Italien war. Dazu gleich mehr. Wir blicken zunächst aber auf die Lage dort in Italien selbst, denn es ist das Land, das mit inzwischen mehr als 320 Ansteckungen größter Infektionsherd in Europa bleibt. Die Regierung in Rom, die hatte deshalb heute die Gesundheitsminister der benachbarten Länder zu einem Krisentreffen eingeladen. Grenzschließungen seien aber nicht geplant, hieß es im Anschluss. Ellen Trapp berichtet.
Unter Hochdruck werden in Venedig die Fähren desinfiziert. Nach dem Besucheransturm zu Karneval wird in der Lagunenstadt alles versucht, eine größere Verbreitung des Coronavirus in öffentlichen Verkehrsmitteln einzudämmen. In diesem Tank ist ein Desinfektionsmittel. Damit desinfizieren wir alle Halterungen. Die Zahl der Infektionen und der Todesopfer in Italien steigt weiter. Die Regierung hat angeordnet, im Norden des Landes vor Krankenhäusern Zelte aufzubauen. Dort können sich die Menschen auf das Coronavirus testen lassen. Mit dem Ziel, größere Gruppen zu vermeiden und die Leute aus den Krankenhäusern rauszuhalten. Mit unserer Linie in der Gesundheitspolitik der höchsten Strenge werden wir in den kommenden Tagen einen Eindämmungseffekt des Virus erzielen. Das Virus kennt keine Grenzen. Heute weitere Infektionen in Deutschland, Österreich, Kroatien und der Schweiz. Auf Teneriffa wurde ein Hotel gesperrt, weil ein italienischer Gast mit dem Coronavirus infiziert ist. Die Urlauberin Heike Winkler berichtet.
Es sind Ärzte eingetroffen und bis wir von einem Arzt untersucht worden sind, dürfen wir das Zimmer nicht mehr verlassen.
In Rom deshalb Krisentreffen der Gesundheitsminister. Frankreich, Österreich, Slowenien, Kroatien, Deutschland und die Kommissarin der EU haben mit dem italienischen Minister über die weitere Zusammenarbeit und das Krisenmanagement beraten. Großveranstaltungen müssen nicht grundsätzlich abgesagt werden und in Zügen, Bussen oder Flugzeugen soll informiert werden, wie sich zu schützen ist oder wo Reisende, die in betroffene Regionen fahren oder aus ihnen kommen, sich informieren können. Darüber hinaus gilt für den Moment:
Wir sind gemeinsam der Meinung, dass zu diesem Zeitpunkt jetzt Reisebeschränkungen oder gar das Schließen von Grenzen keine angemessene, verhältnismäßige Maßnahme wäre.
In der Lombardei gehören die strengen Kontrollen mittlerweile zum Alltag. Die Orte bleiben weiterhin abgeriegelt. Die Versorgung wird von Tag zu Tag schwieriger. Manch ein Anwohner an der Grenze zur roten Zone macht sich Sorgen. Ich war am 19. und 20. Februar mit meiner Frau in Codogno, wo das Coronavirus aufgetaucht ist. Sie hatte eine kleine OP, ich habe einen Test beantragt, aber bisher hat mich niemand kontaktiert. Italien ist sicher. Regierung und Behörden erklären das immer wieder, doch davon können sie nicht alle Menschen überzeugen.
Und damit noch einmal zurück nach Deutschland zu dem neuen Fall aus Baden-Württemberg. Sebastian Deliger in Stuttgart, was wissen Sie dazu zur Stunde?
Also die Meldung ist ganz frisch und das, was wir wissen, ist Folgendes. Ein 25-jähriger Mann aus Baden-Württemberg, aus dem Landkreis Göppingen, ist offenbar betroffen. Bei dem hat man erstmals in Baden-Württemberg jetzt eine Infektion durch das neuartige Coronavirus nachgewiesen. Dieser Mann soll in Norditalien Urlaub gemacht haben, in Mailand, dann zurückgekehrt sein mit grippeähnlichen Symptomen. Damit ist er zum Gesundheitsamt gegangen. Die haben ihn dort untersucht und offenbar haben sich die Behörden dazu genötigt gefühlt, sofort damit an die Öffentlichkeit zu gehen, was sie getan haben. Man hat überlegt, ob man den Mann zu Hause bei sich unter Quarantäne stellt, hat sich dann aber dafür entschieden, ihn in ein Krankenhaus einzuliefern, das speziell auf diese Fälle vorbereitet worden ist, hat aber seine Kontaktpersonen zu Hause erst einmal isoliert und beobachtet sie. Der Gesundheitsminister von Baden-Württemberg hat sich entschlossen, seinen Urlaub abzubrechen und wird morgen um 12 Uhr eine Pressekonferenz zu diesem Fall halten. Dann wissen wir mehr. Unterdessen ist auch bekannt geworden, dass ein zweiter Corona-Fall heute Abend in Baden-Württemberg, Verzeihung, in Nordrhein-Westfalen bekannt geworden ist. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat es ja eben in den Tagesthemen angesprochen. Dort ist offenbar ein Ehepaar betroffen. Das ist das, was wir wissen aus Erkelenz, die mit dem Krankenwagen in die Uniklinik nach Düsseldorf gefahren worden sind. Der Mann soll um die 40 Jahre alt sein und hat eine schwere Lungenentzündung, soll aber auch unter Vorerkrankungen leiden. Er wird dort im Uniklinikum Düsseldorf untersucht. Und das ist das, was wir zu diesen beiden Fällen derzeit wissen.
Sebastian Deliger, vielen Dank für die Informationen nach Stuttgart. Ja, die Ausbreitung des Coronavirus hat immer weitere wirtschaftliche Folgen auch. Weil Deutschland ohnehin gerade mitten in einer Konjunkturflaute steckt, fordern Experten ein Gegensteuern. Und mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Experten fürchten im Fall einer weltweiten Pandemie eine Rezession mit hohen Kursverlusten an den Aktienmärkten. Mehr dazu von Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse.
Im vierten Quartal ist das deutsche Wirtschaftswachstum fast zum Erliegen gekommen. Vor allem der schwache Export bremste. Immer mehr Wirtschaftsexperten fordern ein Ausgabeprogramm des Staates. Am Geld sollte das nicht scheitern. Im vergangenen Jahr nahm der Staat mehr als 1.600 Milliarden Euro ein, gab aber nur 1.559 Milliarden Euro aus. Daraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von rund 50 Milliarden Euro. Es ist das achte Mal in Folge, dass der Staat mehr einnimmt, als er ausgibt. Bislang war der Staat eher knauserig. Staatliche Investitionen tragen gerade mal 2,5% zum Bruttoinlandsprodukt bei. Höhere Ausgaben könnten aber die Infrastruktur in Deutschland verbessern und die Wirtschaft ankurbeln.
Auch einen Tag nach dem Zwischenfall beim Rosenmontagszug in Volkmarsen herrscht Unklarheit über die Hintergründe der Tat. Der 29-Jährige, der mit seinem Auto in eine Besuchergruppe gefahren war, ist weiterhin nicht vernehmungsfähig. Das Amtsgericht Kassel hat auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Nach Angaben der Behörden ist die Zahl der Opfer weiter gestiegen. Insgesamt 61 Menschen wurden verletzt, darunter viele Kinder.
Die Plätze in der Kirche reichen nicht aus. Hunderte sind gekommen, um bei einem Gottesdienst gemeinsam innezuhalten und ihre Verbundenheit zu zeigen.
Weil ich gestern selber im Festzug als Zuschauer da war und habe meinen Sohn eine Armlänge vor mir vor dem Auto weggezogen.
Wir sind eine Gemeinschaft. Und wir stehen hier für die Volkmarser. Sowas darf nie wieder passieren.
Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier ist am Abend nach Volkmarsen gekommen. Zwei Dinge sind ihm heute besonders wichtig.
Einmal, wir sind bei euch. Ich bin bewusst hier, ganz bewusst. Und zum anderen, Achtsamkeit, Wachsamkeit, ja, aber Angst, nein.
Nach der Tat gestern sind 35 der 61 Verletzten noch im Krankenhaus. Auch 20 Kinder wurden verletzt. Fest steht, der 29-jährige Tatverdächtige aus Volkmarsen war nicht alkoholisiert. Sein Motiv ist noch immer unklar. Das Amtsgericht Kassel hat am Abend Haftbefehl erlassen, unter anderem wegen versuchten Mordes.
Der frühere ägyptische Präsident Mubarak ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren in einem Krankenhaus in Kairo. Fast 30 Jahre lang stand Mubarak an der Spitze des Staates, bis er 2011 im Zuge des arabischen Frühlings gestürzt wurde. Für den Westen war er wegen seiner Vermittlungsbemühungen im Nahostkonflikt ein wichtiger Partner. Intern herrschte Mubarak autoritär. Ägypten hat eine dreitägige Staatstrauer angesetzt.
Bleibt zum Schluss noch das Wetter. Claudia, was erwartet uns denn die nächsten Tage?
Ingo, morgen haben wir es mit klassischem Aprilwetter zu tun und das im Februar. Und Donnerstag wird es nochmal ganz schön spannend beim Wetter mit Sturm und noch kräftigem Schneefall. Denn ein Tiefdruckgebiet zieht herein, war bisher nicht so ganz sicher, zieht jetzt über den Norden, zieht in den Süden rein. Im Moment ist ziemlich sicher oder sehr wahrscheinlich zumindest, dass es sich so über den Norden Baden-Württembergs schieben wird. An der Südflanke dieses Tiefs wird es heftigen Sturm geben. In Bayern auch Schneefall und nördlich des Tiefs Schnee auch bis in tiefe Lagen. Da kann auch eine ganze Menge mal zusammen. Kommen. Das heißt, Behinderungen durch wirklich schneeglatte Straßen sind möglich. Geht vom südlichen Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz über Hessen rüber bis ins gesamte Bayern. Also am Donnerstag ist einiges los durch kräftigen Schneefall und vor allen Dingen eben auch durch Sturm. Jetzt in der Nacht ist es dagegen eher ruhig. Das heißt, es gibt immer mal wieder dichte Wolkenfelder, ab und zu auch Schauer, einzelne Graupelgewitter sind dabei. Sie sehen, da kommt immer wieder Nachschub hier aus Westen. Im Süden auch mal längere Zeit trocken, dann morgen im Laufe des Tages neue Schauer, die hereinziehen. Schneefallgrenze sinkt schon in der Nacht auf rund 300 Meter. Das heißt, morgen oberhalb von 300, 400 Metern wird es eine richtige Schneedecke geben. Zwischendurch kurze Auflockerungen. Und den ganzen Tag über bleibt es eigentlich bei diesem Wechsel aus Schauern. Mal kurze sonnige Abschnitte, die es am Nachmittag geben wird mit längeren trockenen Phasen. Und dann kommt schon der nächste Schauer. Jetzt in der Nacht wird es kalt. Temperaturen sinken auf 3 bis minus 2 Grad am Alpenrand in den höheren Lagen. Morgen Nachmittag steigen die Temperaturen dann meist auf Werte von 3 bis 7 Grad. Am wärmsten wird es im Norden und Nordwesten. Der Donnerstag, wie eben gesagt, vor allem im Südwesten und Süden ziemlich heftig mit Schnee, zum Teil mit kräftigem Sturm. Nach Nordosten ist es eigentlich relativ ruhig, da fallen nur einzelne Schauer. Am Freitag beruhigt sich das Wetter insgesamt, was bedeutet, dass es im Norden und Osten noch für wenige Schauer reicht. Bei 2 bis 8 Grad wird es dann nach Westen und Süden hin trocken sein. Zwischendrin scheint auch immer mal wieder die Sonne. Dann kommen wir unter das klassische Zwischenhoch, was aber auch heißt, das hält nicht allzu lang.
In diesem Sinne, vielen Dank für diese Aussichten, Claudia. Und das war's von den Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt im Talk am Dienstag humorvoll weiter. Die lustigsten Momente aus der NDR-Talkshow mit Comedians. Die nächsten Informationen dann um 0.50 Uhr im Nachtmagazin mit Susanne Stichler. Sicherlich da auch mehr zu den neuen Corona-Fällen in Deutschland. Und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.